dazu begrüße ich Sie ganz herzlich aus dem Balderschwanger Studio. Ich bin Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie dabei sind, hier bei unserem Gespräch über die Sakramente und die Sakramentenlehre der Kirche. Es ist die dritte Folge in dieser Reihe, in deren Mittelpunkt heute die Ehe und die Weihe stehen. Sie sind zusammengefasst unter dem Begriff Standessakramente. Zuletzt hatten wir über die Initiationssakramente, Taufe, Firmung und Eucharistie gesprochen, während es in der ersten Folge ganz allgemein um Wesen und Charakter dessen ging, was die Kirche als Sakrament bezeichnet. Kleiner Hinweis da, die vorangegangenen Folgen können Sie natürlich nachhören auf unserer Webseite www.hore.org in der Mediathek unter Grundkurs des Glaubens. Doch zurück zu heute und da zu unserem Experten. Es ist Pfarrer Ulrich Filler. Er ist uns wieder live aus Köln zugeschaltet und wird auch gegen Ende der Sendung gerne wieder eventuelle Nachfragen zu diesem Thema beantworten. Da können Sie sich schon mal die Nummer notieren. Es ist die 089 517 008 008. Pfarrer Filler kennen Sie, wenn noch nicht von Radio Horeb, dann wahrscheinlich als Autor gern gelesener und empfohlener Bücher über Kirchenthemen und damit unter auch zu Themen, die so manch anderer in der Öffentlichkeit nicht so gerecht anzufassen wagt. Da ist besonders das Buch Deine Kirche ist ja wohl das letzte zu erwähnen, das auch hier im Programm bei Radio Horeb von Pfarrer Kocher gelesen wurde und die heißesten Eisen der kirchlichen Lehre und der Kirchengeschichte klärend und erklärend aufgreift und sich damit auseinandersetzt. Seine Expertise zu unserem heutigen Thema, nämlich die Standessakramente, dürfen wir also heute in Anspruch nehmen. Herzlich willkommen, Pfarrer Filler, bei uns im Grundkurs des Glaubens. Grüß Gott, hallo. Grüß Gott. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, uns heute damit Ihrer Weisheit nachzuhelfen, sozusagen.
Zumindest mit meinem Wissen.
Mit Ihrem Wissen, ganz genau. Ja, Pfarrer Filler, fangen wir doch vielleicht mit einem Blick auf die vergangene Folge heute an. Da ging es ja, wie gesagt, um die sogenannten Initiationssakramente, also um die Taufe, die Eucharistie und die Firmung. Und den Begriff Initiation kennt man vielleicht heute primär aus dem Zusammenhang mit Bräuchen von Naturvölkern, bei denen Kinder in die Gesellschaft, Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen werden. Aber von Aufnahme kann ja bei den Sakramenten da nur begrenzt die Rede sein, schließlich. Wo hinein sollte man nach der Taufe noch mehr aufgenommen werden? Man ist dann ja schon ein Teil der Gemeinschaft der Kirche und naja, vielleicht können Sie uns kurz den Begriff der Initiationssakramente erläutern, das heißt, warum Taufe, Firmung und Eucharistie unter diese Kategorie fallen und davon dann eben auch überleitend auf unser eigentliches Thema, was die Zusammenfassung von Ehe und Weihe unter Standessakramente begründet.
Ja, Sie haben das schon ganz richtig gesagt, Aufnahme, das ist es, worum es geht. Aufnahme in eine neue Gemeinschaft, es passiert etwas ganz Neues. Und das ist ein Punkt, den wir ganz offensiv betonen müssen, weil er so oft übersehen wird. Denn wir haben ja ganz viele unterschiedliche Feiern und Feste im Laufe des Jahres, im Laufe unseres Lebens. Und wir denken gemeinhin, naja, so eine Taufe oder eine Erstkommunionfeier, das ist halt auch eines von vielen anderen Festen. Was passiert da? Man ist froh, dass ein Kind geboren worden ist, dass es gesund auf die Welt gekommen ist. Man bringt es in die Kirche, es wird getauft und man macht eine schöne Familienfeier. Und anschließend ist man eben evangelisch oder katholisch. Man gehört zur Kirche dazu, man ist Mitglied in diesem Verein sozusagen. Man zahlt später die Kirchensteuer, das ist ja bei uns auch immer ganz wichtig. Es geht immer viel ums Geld. Das ist damit verbunden und das war es dann. Und das ist natürlich alles irgendwo richtig, aber es ist nur die Spitze des Eisbergs, möchte ich mal sagen. Und das müssen wir uns vor Augen führen, dass hier etwas ist, wenn wir von den Sakramenten sprechen, wenn wir von der Taufe sprechen, von der Initiation, von Taufe, Firmung, Eucharistie, was unvergleichbar ist, was wir sonst nicht aus unserem Leben kennen. Und der Grund dafür liegt darin, dass hier etwas ganz, ganz Neues geschieht. Wir haben also ganz viele andere Feste. Wir feiern unseren Geburtstag zum Beispiel. Wir zelebrieren unser Leben mit seinen Veränderungen. Wir feiern den Hochzeitstag. Auch Gesellschaften haben solche Feiern. Wir feiern Nationalfeiertag. Wir erinnern uns an den Ursprung unserer Demokratie, unseres Staatswesens. In der DDR früher, oder ich glaube auch heute noch, gibt es die Jugendweihe, so ein säkularer Ritus, der eben religiösen Riten nachempfunden ist. eine Feier, die eben das Erwachsenwerden auch zelebriert. Aber all diese Feiern, die wir aus unserem Leben kennen, sie sind alle eine Art Gedenken oder sie markieren einen Übergang, sie begleiten unser Leben, aber sie können alle nicht etwas ganz, ganz Neues schaffen. Sie markieren nur einen Entwicklungsprozess oder sie entwickeln sie bezeichnen ein neues Stadium oder sie sind Ausdruck irgendeiner Veränderung in unserem Leben, aber sie können nicht etwas Neues bringen. Und das ist bei der Taufe anders. Und bei allen anderen Sakramenten auch. Als Nikodemus, dieser Pharisäer, zu Jesus kommt und neugierig ist und mit ihm spricht, der macht das nachts, weil er Angst hat, gesehen zu werden. Und da fragt er Jesus, worum es eigentlich ihm geht und was jetzt hier, was er Neues bringt. Und Jesus sagt das Entscheidende, er sagt, mit dem Reich Gottes und mit dem, was ich verkünde und bringe, ist es so wie mit einer neuen Taufe, mit einer neuen Geburt. Mit einer neuen Geburt. Du musst noch einmal geboren werden. Und Nikodemus sagt, ja, wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann auch nicht in den Mutterleib zurückkehren und noch einmal auf die Welt kommen. Und Jesus sagt, doch, genau das ist es. Nicht aus dem Mutterleib, auf irdische Art und Weise, aber aus dem Wasser und dem Heiligen Geist musst du neu geboren werden für die Welt, für die Dimension, für das Leben Gottes. Und genauso, wie es einen großen Unterschied macht, ob ein Kind im Mutterleib existiert und da ist, oder ob es geboren wird und das Licht der Welt erblickt, wie wir sagen, genauso groß ist der Unterschied zwischen den Menschen, die nicht getauft sind, und den Menschen, die diese neue Geburt mitgemacht haben und die in der neuen Welt Gottes leben. Es ist etwas wirklich ganz, ganz Neues, was passiert. Wir werden mit dem Leben Gottes beschenkt. Wir haben die Gabe der Unsterblichkeit, des göttlichen Lebens. Und diese Gabe wird sich am Ende unseres irdischen Lebens vollenden. Wir können in Ewigkeit bei Gott glücklich sein. Alle unsere Schuld ist vergeben. Wir haben eine neue und ganz andere und tiefe und lebendige Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus und zu allen anderen Menschen. Das ist das Besondere und was uns von allen anderen Menschen unterscheidet, die nicht diese neue Geburt erlebt haben. Es ist wirklich die Geburt hinein in ein neues Leben. Wir haben also als Christen zwei verschiedene Arten von Leben. Wir haben das Leben, das alle anderen Menschen auch haben. Das ist kürzer oder länger. Manche sterben schon ganz früh. Andere werden 90, das weiß man nicht. Aber es hört irgendwann auf. Und wir haben ein neues Leben, ein zweites Leben, ein göttliches Leben. Und dieses Leben kann im Tod nicht untergehen. Im Gegenteil, wenn man sterben muss, dann kommt dieses Leben überhaupt erst zur vollen Entfaltung und Blüte. Und es reicht in die Ewigkeit hinüber. Es lässt uns bei Gott glücklich sein, es bestärkt uns bereits jetzt auf dem Weg und dieses neue Leben wird uns geschenkt. Und dann muss man eben noch als zweite Vorbemerkung wissen, wie das Prinzip ist, wie wir beschenkt werden von Gott mit diesen fantastischen, großartigen Gaben. Nämlich Gott hat sich entschieden, einen ganz, ganz menschlichen Weg zu wählen, um uns zu erreichen. Und zwar ist ein menschlicher Weg der Weg, der uns dabei hilft, dass wir das erkennen können und dass wir das spüren können und dass wir das sehen können. Deshalb ist Gott Mensch geworden. Er hat unsere Gestalt angenommen. Er ist wirklich Mensch geworden in einem kleinen Kind im Stall von Bethlehem, damit wir Menschen Gott sehen und berühren können. Und das sind immer diese beiden Seiten der Medaille, die in unserem ganzen Glauben wichtig sind. Wir haben etwas, was wir sehen können, was wir auf menschliche Weise berühren und wahrnehmen können. Und damit verbunden ist eine unsichtbare Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes, die uns seine Nähe, seine Gegenwart, seine Liebe, sein Leben und seine Vergebung schenkt. Diese beiden Sachen sind immer, das war bei Jesus so, ein sichtbarer Mensch und zugleich ein unsichtbarer Gott. Und weil Jesus eben nach der Auferstehung nicht mehr auf irdische Weise bei uns ist und nicht mehr den Gesetzen der irdischen Welt unterworfen ist und nicht mehr alt wird und sich zur Ruhe setzt und irgendwann an Altersschwäche stirbt, sondern ganz in der neuen Welt Gottes lebt, deshalb ist er bei uns heute in der Gemeinschaft der Kirche. Und auch hier haben wir wieder diese beiden Seiten. Auf der einen Seite eine sichtbare Gestalt, die man sehen und hören kann, wo man Mitglied werden kann, wo man Steuern bezahlen muss, wo es einen Pastor gibt und einen Papst und einen Bischof und viele andere Gläubige und so weiter und so fort. Und damit verbunden, was man nicht sehen kann, dass nämlich diese Gemeinschaft zugleich auch der Leib Christi ist, dass der auferstandene Herr durch diesen seinen Leib in dieser Welt gegenwärtig und sichtbar ist und uns begegnet. Und dadurch will Gott uns nun mit diesem fantastischen Geschenk dieser neuen Geburt in sein Leben hinein beschenken. Und er macht es wiederum auf eine Art und Weise, die wir wahrnehmen und sehen können. Auf menschliche Art und Weise. Und das sind die sieben Sakramente der Kirche, die genau dasselbe tun, was auch die Kirche tut, in einer sichtbaren Gestalt. In einem sichtbaren Zeichen wird uns das unsichtbare Leben Gottes geschenkt. Und das Sakrament hat immer auf der einen Seite eben so eine konkrete Form und eine konkrete Materie, eine konkrete Gestalt, ein Zeichen, das man sehen und hören kann und das vollzogen wird, wo Worte gesprochen und gebetet werden und wo etwas geschieht, was unsere Augen und Ohren wahrnehmen können. Und damit verbunden ist eben eine unsichtbare Wirklichkeit, eine neue Realität, ein Handeln Gottes am Menschen, das wir mit den Augen unseres Glaubens, mit den Augen unseres Herzens erkennen können. Auf diese Weise haben wir Anteil am Leben Gottes, auf diese Weise werden wir zu Schwestern und zu Brüdern von Jesus Christus, auf diese Weise können wir Gott im Himmel unseren lieben Vater nennen und auf diese Weise können wir jetzt bereits, obwohl wir auf der einen Seite genau wie alle anderen Menschen sind, doch gleichzeitig als Heilige leben, als Menschen, die ganz erfüllt sind vom Leben und von der Liebe und von der Kraft Gottes. Und wir können diese Kraft benutzen, um unseren Auftrag zu erfüllen in dieser Welt, nämlich die Liebe zu leben und das Böse zu überwinden und den Hass zu besiegen, dadurch, dass wir Christus folgen. Und die Grundlegung dieses großen Geschenks geschieht eben einer dreifachen Form in diesen drei Sakramenten der Eucharistie, der Taufe und der Firmung. Und deshalb muss man diese drei Sakramente gemeinsam als eine große Einheit sehen. Die Eucharistie steht in gewisser Weise an erster Stelle, denn aus der Eucharistie, aus dem Geheimnis des Abendmahls heraus, wo alles das enthalten ist, was Jesus später tut, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung am dritten Tag, seine Himmelfahrt, die Geistsendung, alles das ist bereits enthalten, auf geheimnisvolle Weise gegenwärtig, als Jesus jetzt das Abendmahl feiert. Und all das wird auch Realität, wenn wir die Messe feiern. Diese Eucharistie also, in der wir Christus selbst empfangen, der auferstandene Herr zu uns kommt, uns begegnen will, sie ist die Quelle all dieser Geschenke, die Quelle der Kirche, die an Pfingsten an die Öffentlichkeit tritt, die Quelle auch aller Sakramente, das größte Sakrament, weil es uns Christus selbst schenkt. Und in der Taufe haben wir eben persönlich Anteil an diesem großen Geschenk, wird es jedem Einzelnen von uns zugesagt, werden wir zu Blutsbrüdern Jesu Christi, der eine neue Verwandtschaft stiftet. Und man sagt ja immer so schön, Blut ist dicker als Wasser. In dem Fall stimmt das nicht. Das Wasser der Taufe ist dicker als das Blut. Die neue Verwandtschaft der Kinder Gottes, der neuen Familie Christi, ist stärker und größer als alle Bande der menschlichen Verwandtschaft. Wir werden Kinder Gottes, wir empfangen dann Christus in der Eucharistie. Und das, was auch den Aposteln geschehen ist, die am Pfingsttag die Gaben des Heiligen Geistes empfangen, auch das geschieht uns im Sakrament der Firmung. Man kann ja sagen, dass diese österlichen Geheimnisse alle eine Einheit bilden. Die Auferstehung des Herrn, seine Himmelfahrt zum Vater und die Sendung des Geistes, das sind ja nicht drei Ereignisse, die nach und nach erst geschehen. Nicht an einem Tag ist Ostern, dann wartet Jesus 50 Tage, 40 Tage lang bis er zur Himmelfahrt und dann ist er im Himmel und wartet nochmal 10 Tage lang bis zum Pfingsttag. Das ist unsere menschliche, irdische Perspektive, unsere menschliche Art, von Gott zu sprechen und an ihn zu glauben. Aber in Wahrheit sind diese Ereignisse, die wir an verschiedenen Tagen feiern, doch die Aspekte ein und derselben neuen Wirklichkeit. Christus besiegt den Tod, er ist ganz hineingenommen in die Wirklichkeit des Vaters und er sendet den Heiligen Geist, der die Kirche lebendig macht. Und genau das geschieht in diesen Sakramenten, die uns mit Christus verbinden, in die Gemeinschaft der Kirche aufnehmen, uns das neue Leben schenken und uns fähig machen, dieses neue Leben auch in der Welt zu bezeugen. Die Initiation. Deshalb werden die drei Sakramente auch in der Ostkirche bis heute in einer einzigen Feier gespendet, auch bei kleinen Kindern. Und in unserer Kirche, in der lateinischen Kirche des Westens, hat sich das im Laufe der Jahrhunderte etwas auseinanderentwickelt. Aber trotzdem ist diese grundlegende Einheit immer vorhanden, diese Sakramente, die uns ganz neu auf diese Welt kommen lassen. Und wir sind dann verbunden in dieser Welt mit der großen Welt Gottes.
Vor dem Hintergrund stellt sich dann ja die Frage, welche Rolle spielen dann die Standessakramente? Wir haben jetzt die Grundlegung, wir leben in der neuen Wirklichkeit im Geiste, die Sie jetzt gerade geschildert haben. Was geschieht dann bei den Standessakramenten?
Genau, dann geht es eben weiter, dass Christus ja sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und diese Gegenwart des Herrn in der Gemeinschaft seiner Kirche wird noch einmal konkret in diesen beiden besonderen Sakramenten, die wir die Standessakramente nennen, mit diesem etwas altmodisch klingenden Ausdruck, und die noch einmal uns dieses Geheimnis besonders vor Augen führen. Vielleicht beginnen wir einfach mit dem Sakrament der Weihe, weil es so eng mit dem Geheimnis der Kirche zusammenhängt. Und das Sakrament der Weihe bedeutet eigentlich, dass Christus sagt, ich möchte auf diese menschliche Art und Weise bei euch sein. Ich möchte auf diese menschliche Art und Weise euch mein Leben schenken. Ich möchte nicht irgendwie nur geistig oder nur für Leute, die viel meditieren, erkennbar sein, sondern ich will konkret euch auf die Pelle rücken. Und das macht er dadurch, dass er Menschen aussucht, die sich für diesen Dienst zur Verfügung stellen. Gott beruft Menschen, damit er durch diese Menschen allen anderen nahe kommen kann, allen anderen lästig fallen kann, allen anderen nahe rücken kann, alle anderen berühren kann und beschenken kann und heilen kann. Das ist eben dieser menschliche Weg, wie Gott uns begegnen will. Er gebraucht dazu Menschen, die er beruft und die für diese Aufgabe eben besonders ausgewählt und geheiligt werden durch ein eigenes Sakrament, in dem Gott sagt, ja, dich will ich für diese Aufgabe haben, ich mache dich zu meinem Werkzeug. Du musst mir deine Stimme leihen, damit die Worte Jesu heute erklingen können. Du musst mir deine Füße leihen, damit Jesus zu den Menschen gehen kann. Du musst mir deine Hände leihen, damit das geschehen kann in der Messe, was im letzten Abendmahl geschehen ist, damit du sie erheben kannst zum Segnen und damit jeder mein Heil erfahren kann auf menschliche Art und Weise. Dazu werden Menschen im Sakrament der Weihe von Gott besonders beauftragt. Es wird ihrer Seele ein besonderer Charakter eingegossen. Sie sind eben jetzt unterschieden von allen anderen Menschen, weil sie gesagt haben, ich selbst bin bereit, mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Person für Gott da zu sein. Und man sieht eben schon in der Zeit der frühen Kirche, wir lesen davon in der Apostelgeschichte, dass diese Aufgabe, dieser Auftrag sich entfaltet hat in drei verschiedenen Stufen, die heute auch die drei Stufen des einen Weihsakraments bilden. Es gibt eben das Diakonat, es gibt das Presbyterat und es gibt das Episkopat. Es gibt eben diejenigen, die berufen als Diakone, ihren Dienst zu tun. Es gibt die Priester und eben auch die Bischöfe, die das Priestertum in voller Weise innehaben, weil sie eben auch andere Priester weihen können und weil sie besonders die Hirtenaufgabe des Herrn übernommen haben und für die ihnen anvertraute Kirche zuständig sind. Und alle diese unterschiedlichen Ämter, die in der Weihe weitergegeben werden, haben eben diesen einen grundlegenden Auftrag: Der Einzelne ist bereit, für Gott da zu sein, damit Christus durch ihn sichtbar werden kann.
Die Weihe, das Priestertum, das Weiheamt, das haben Sie gesagt, entspringt oder ist ganz zutiefst verbunden mit dem Geheimnis der Kirche. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass das Priestertum, die Weihe, die wird von der Kirche gespendet, sie entspringt ihrem Dienst gewissermaßen. Bei der Ehe ist das ein bisschen anders, nicht wahr? Da sagt die lateinische Kirche, die Eheleute spenden sich das Sakrament gegenseitig. Wo liegt der Unterschied oder gibt es doch eine innere Verwandtschaft zwischen der Weihe und dem Sakrament der Ehe, wo sie ja doch beide als Standessakramente eingeordnet werden?
Ja, Standessakrament, was heißt das eigentlich, Stand? Das ist ja so ein altmodischer Begriff, dass man eben denkt, die Gesellschaft ist eben in verschiedene Stände gegliedert. Das ist der Gedanke, dass jeder Mensch aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner Ausbildung, aufgrund seiner Berufung eben einen besonderen Bereich in der Gesellschaft auch hat, zu dem er gehört, über den es definiert. Das ist ein gesellschaftliches Denken, das uns heute eigentlich fremd geworden ist. Aber wir kennen eben auch in der Kirche die verschiedenen Stände, also verschiedene Gruppen von Christen, könnte man sagen, die sich eben durch ein gemeinsames Merkmal auszeichnen. Und das sind eben auf der einen Seite diejenigen, die von Gott berufen sind, um im Sakrament der Weihe Gott gegenwärtig zu machen. Das sind eben die Kleriker, würde man sagen. Das ist eben auch ein eigener Stand innerhalb der Kirche. Und dazu dann gibt es auch den Stand der Ordensleute, die eben aufgrund auch einer besonderen Berufung die evangelischen Räte in besonderer Weise leben und sich zur Verfügung stellen, ganz und gar ihr Leben nicht auf Selbstverwirklichung auszurichten, sondern darauf, Gottes Willen zu verwirklichen im Leben. Und es gibt eben auch die Eheleute, die berufen sind, gemeinsam das Leben zu meistern, aus ihr eigenes Leben mit dem eines anderen Menschen zu verbinden, in Liebe und Hingabe und Treue, die berufen sind, dass ihre Liebe fruchtbar ist und offen ist für Kinder, die Gott schenken wird, und diese Kinder auch zu erziehen, gemeinsam, wie es das Zweite Vatikanische Konzil, eine Hauskirche zu bilden. Und auch für diese Menschen hat Christus eben seine Begleitung und Fürsorge und seine Liebe und seine Kraft und Stärke zugesagt in einem eigenen Sakrament. Und früher gab es noch weitere Stände in der Kirche, zum Beispiel in der frühen Zeit der Kirche waren die Witwen auch eine eigene Gruppe von Christen, die eben ihren Mann verloren hatten und jetzt nun alleine gelebt haben und sich für die Kirche und die Gemeinde eingesetzt haben. Oder auch die Büßer haben einen eigenen Stand in der Kirche gebildet. Ne, dass man eben sagte, damals konnte man nur einmal im Leben die Beichte empfangen. Normalerweise hat man es am Ende des Lebens gemacht, aber vor der Beichte war eben die Buße, die war eine öffentliche. Man hat sich selbst aus der Gemeinde sozusagen ausgeschlossen, abgesondert, hat nicht die Kommunion empfangen und man war eben, galt offiziell als Büßer, als jemand, der bereit ist, für seine Schuld einzustehen und ihre Konsequenzen mit aufzuarbeiten. Das war auch ein eigener Stand in der Kirche. Das gibt es heute auch nicht mehr so. Aber was es noch gibt, ist natürlich das Sakrament der Ehe.
Dann bringen Sie uns doch dieses Sakrament einmal näher, bitte.
Dann kann ich gerne zum Einstieg dann zurückfragen, seit wann gibt es denn die Ehe?
Nun, die Ehe gibt es natürlich bereits, seit es den Menschen gibt, seitdem es eine menschliche Gemeinschaft gibt. Das ist eine natürliche...
Ganz genau, das ist eben etwas, was man so oft aus dem Blick verliert. Aber und das ist es, was das Sakrament der Ehe auch so spannend macht und auch so kompliziert macht und ganz viele Fragen, die damit verbunden sind, auch so komplex machen. Und es ist gar nicht so einfach, das alles zu verstehen, was die Kirche damit verbindet. Aber erstmal gilt natürlich grundsätzlich, dass die Ehe etwas ist, was es schon seit dem Paradies gibt, seit Adam und Eva. Das ist eben eine ganz wichtige, grundlegende Erkenntnis des christlichen Glaubens und der christlichen Anschauung von Menschen und der christlichen Einschätzung dieser Welt und der menschlichen Gesellschaft, dass eben der Mensch nicht nur am Anfang von Gott geschaffen wurde, dass der Mensch nicht nur am Anfang von Gott als dessen Ebenbild geschaffen wurde, was unsere unantastbare Würde begründet. Jeder Mensch besitzt eine innere Würde und Unabhängigkeit, die niemand angreifen darf. Und die zu schützen, alle Menschen und jede Gesellschaft und der Staat auch verpflichtet ist. Und diese Würde des Menschen kann kein Staat garantieren, letztlich auch kein Grundgesetz, sondern das kann nur der christliche Glaube garantieren, der eben diese Würde begründet aus der Schöpfung und der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Und das ist heute auch eine ganz wichtige Frage für ganz viele Diskussionen, die wir in der Gesellschaft führen. Vom Anfang bis zum Ende des Lebens ist das menschliche Leben vielen Gefahren ausgesetzt. Und wir müssen als Christen daran erinnern, dass es diese unantastbare Würde des Menschen gibt. Damit verbunden ist aber auch, als weiteres, dass der Mensch von Gott als Frau und als Mann geschaffen wurde, dass er in zwei Geschlechtern geschaffen wurde und dass eben dieses biblische Bild, dass die Frau aus der Rippe des Mannes gebildet wurde, darauf hinweist, dass eben diese beiden Geschlechter des Menschen zwar nicht gleichartig, aber doch gleichwertig sind. Die grundlegende Partnerschaft von Mann und Frau wird hier begründet, dass beide Geschlechter bezogen sind aufeinander, dass sie sich ergänzen sollen, dass sie miteinander und füreinander leben sollen. Und auch das sieht man schon bei den ersten Menschen, dass dieses Miteinander und Füreinander, diese Partnerschaft immer auch offen ist, dass eben auch die Kinder, die Nachkommen, ein wichtiger Teil des göttlichen Schöpfungsplanes sind, dass der Mensch eben nicht nur dazu da ist, um für sich selbst zu leben und glücklich zu werden, sondern dass er eben gerade sein Glück und seine Vollendung darin findet, dass er eine Familie gründet, dass er fruchtbar ist und dass er auf diese Weise ein Mitarbeiter am göttlichen Schöpfungsplan ist, ein Mitwirkender am Heilshandeln Gottes. Deshalb ist von Anfang an diese Bezogenheit von zwei Menschen aufeinander in der Schöpfung bereits grundgelegt, in der Ehe. Man nennt das auch die Naturehe, die natürliche Form der Ehe. Dass eben Mann und Frau sagen, wir lieben uns. Und das bedeutet, wir sind bereit, unser eigenes Leben jetzt mit dem Leben eines anderen Menschen zu verbinden. Ich bin bereit, mein eigenes Dasein mit dem Dasein eines anderen Menschen zu verbinden und mein Glück und die Erfüllung nicht mehr nur für mich selbst zu suchen, sondern sie auch im anderen zu finden. Und das schließt eigentlich auch ein, dass man sagt, das ist ein gemeinsames Projekt, das nur Sinn macht überhaupt, wenn ich mich auch ganz selbst verschenken will. Wenn ich auch bereit bin, nichts zurückzuhalten, sondern mein ganzes Leben und meine Existenz dafür einzusetzen. Und das schließt eben ein, dass man nicht von Anfang gesagt, das ist nur ein Projekt für 5 Jahre oder für 10 Jahre und dann hören wir das wieder auf, sondern es ist immer ein Projekt, was eigentlich von beiden als lebenslanges Projekt gewollt ist. Und es ist ein Projekt, was sagt, der andere ist mir so wert und so wichtig und so wertvoll, dass ich auch da gar keinen anderen dazwischen nehmen kann mehr. Es ist also immer eine Sache, die ich mit einem Menschen nur mache. Der Gedanke, dass man mit ganz vielen anderen auch noch verheiratet sein kann, ist eigentlich kein ursprünglich menschlicher Gedanke, sondern das ist eben der Gedanke zwischen zwei gleichberechtigten Partnern, die in Freiheit Ja sagen zueinander, die bereit sind, sich treu zu sein, die bereit sind, gemeinsam als Einheit zu leben, partnerschaftlich umzugehen miteinander und die bereit sind, Kinder zu bekommen und vor allen Dingen auch diese Kinder zu erziehen und zu guten und reifen erwachsen werden zu lassen. Und in dieser Form gibt es die Ehe seit der Schöpfung und es gibt die Ehe überall auf der Welt. Ganz egal, ob Menschen an Gott glauben oder ob Menschen Christen sind oder ob Menschen andere Religionen haben. Jeder Mensch kann auf diese Weise diesen natürlichen Stand, könnte man auch sagen, der Ehe erreichen, daran eintreten, wenn er eben in irgendeiner Form, die in seiner Gesellschaft anerkannt ist, eben dieses Versprechen abgibt und sagt, ich möchte mich mit einem anderen Menschen verbinden. So kann also die Ehe auch gültig geschlossen werden von zwei, ich sage mal ein Beispiel, von zwei Menschen in Deutschland, die beide nicht getauft sind und die gar keine Ahnung haben vom Glauben, die aber sich lieben, die ein gemeinsames Leben aufbauen wollen, die auch sagen, wir wollen gerne auch Kinder haben, die aufs Standesamt gehen und dort heiraten. Und dann sagt die Kirche auch, das ist tatsächlich auch eine gültige Ehe, die wir anerkennen, die von Gott gesegnet ist, weil die Ehe eben etwas ist, was zum Menschsein mit dazugehört und was in der Schöpfung von Gott grundgelegt wurde.
Sie hören Radio Horeb hier mit dem Grundkurs des Glaubens und einer weiteren Folge in unserer Reihe über die Sakramente, in der wir heute über die Ehe und die Weihe sprechen, über die sogenannten Standessakramente. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Er erklärt uns diese beiden Sakramente und ist auch noch da, wenn Sie Fragen haben. Sie können einfach anrufen, wenn Sie das wünschen, unter 089 517 008 008 und dann gegen Ende der Sendung können Sie dann hier auf Sendung Pfarrer Ulrich Filler persönlich Ihre Fragen zu dem Thema stellen, wozu es bestimmt ganz viele Fragen gibt. Aber jetzt wollen wir fortfahren mit den Ausführungen von Pfarrer Filler. Und zwar mit dem, was die Ehe eigentlich nun sakramental bedeutet.
Ja, wir haben gesehen, dass die Ehe eigentlich in der Schöpfung bereits grundgelegt worden ist, als die besondere Verbindung von Mann und Frau, die die wichtigen Grundelemente hat der Einheit, dass man nur einen Menschen heiraten kann, der gegenseitigen Treue, dass diese Ehe ein lebenslanges, unauflösliches Projekt ist und dass sie offen ist für Kinder, dass man Kinder bekommen und erziehen will. Und nun haben wir eben gesehen, dass mit Jesus Christus etwas ganz Neues gekommen ist. Er schenkt uns das Leben Gottes in einer neuen Weise. Er schenkt uns die Freiheit vom Tod, die Unsterblichkeit. Er schenkt uns das Leben der Kinder Gottes. Er begleitet uns. Er macht uns immer wieder erfüllt uns immer wieder mit seinem neuen Leben, wenn wir die heilige Eucharistie feiern und die Kommunion empfangen. Er vergibt die Schuld immer wieder. Im Sakrament der Beichte, in der zweiten Taufe, wie man sie auch genannt hat. Er sorgt dafür, dass wir als seine Schwestern, als seine Brüder wirklich als Kinder Gottes leben können. Er sucht sich Menschen aus, die auf menschliche Weise sein Heil vermitteln sollen im Sakrament der Weihe. Und er ist natürlich auch für die Menschen da, die eben heiraten wollen, die sagen wollen, ich möchte nicht alleine leben, sondern ich bin berufen, einen anderen Menschen zu lieben. Ich bin berufen, mein Leben mit dem Leben eines anderen Menschen zu verbinden und partnerschaftlich gemeinsam das Leben zu bestreiten. Und deshalb gibt es das Sakrament der Ehe, das zustande kommt dadurch, dass sich beide Ehepartner gegenseitig versprechen, ja, dich will ich heiraten? Ich sage ja zu dir und du sagst ja zu mir. Der Geistliche, der Priester, ist der Assistent bei diesem Vorgang. Er spendet auch den besonderen Segen für die Brautleute. In der orthodoxen Kirche ist das auch. Sie haben dann etwas anderes Sakramentenverständnis, konstitutiv für das Zustandekommen des Sakraments. Aber eigentlich sind es beide Eheleute, die sich gegenseitig das Sakrament der Ehe spenden. Und so sagt die Kirche, dass jede Ehe zwischen Christen immer auch ein Sakrament ist. Jede Ehe zwischen Christen hat dieses besondere Geschenk Gottes mit dabei, dass Gott eben sagt, ich sage mein Ja zu eurem Ja, dass ihr euch gegenseitig sprecht. Das Sakrament der Ehe kann man sich so vorstellen, dass im Grunde genommen Jesus Christus, der auferstandene Herr, sagt, ich mache mich zum Dritten in eurem Bund. Aus dem Zweierbund wird ein Dreierbund, weil Christus selbst sagt, ihr beiden traut euch, im wahrsten Sinne des Wortes, ihr sagt Ja zueinander, ihr versprecht euch die Liebe und die Treue und die Hingabe. Und das ist etwas, was großen Mut erfordert, weil niemand in die Zukunft blicken kann und keiner weiß, welche konkrete Form das Kreuz in unserem Leben annehmen wird, welche Schwierigkeiten und Belastungen vor uns liegen. Aber deshalb ist es besonders mutig zu sagen, ich möchte alles das mit einem anderen Menschen gemeinsam meistern und schultern und erleben und durchleben. Und deshalb gibt es auch im Sakrament der Ehe dazu die besondere Hilfe und Gnade Gottes. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Ehe unauflöslich ist. Manche sagen ja gerade heute, es ist doch die Erfahrung, irgendwann lebt man sich auseinander und die Liebe wird weniger oder sie hört ganz auf. Und dann ist man immer noch offiziell verheiratet mit dem anderen, obwohl man sich schon längst getrennt hat. Das ist doch eigentlich keine gute Konstellation. Und es liegt eben daran, dass Gott sein Ja nicht mehr zurücknimmt. Er spricht sein Ja zu dem Ja, dass zwei Menschen, sie sprechen zueinander. Und Gott gibt uns diese Freiheit und er gibt uns diese Verantwortung und er traut uns zu, dass wir Entscheidungen treffen können, die uns binden und Konsequenzen haben für den Rest unseres Lebens. Das wird ganz und ganz deutlich im Sakrament der Ehe, wo Gott sein Ja zu dem Ja zweier Menschen hinzufügt und es zur Grundlage eines gemeinsamen Lebensbundes macht. Und das ist natürlich auf der einen Seite eine Verheißung, auf der anderen Seite ist es eine tägliche Aufgabe, denn es ist dann die Aufgabe der Eheleute, dieses besondere Ja Gottes auch in ihrem Leben lebendig zu halten, daraus zu schöpfen, daraus Kraft zu tanken, die Kraft zur Vergebung zu finden, die Kraft zur Liebe zu finden, die eigene Liebe immer neu an der Liebe Gottes entzünden zu lassen und sie zum Wachsen und zum Reifen zu bringen. Und das kann nur dann wirklich sinnvoll geschehen und gut geschehen, wenn man bereit ist, eben in der Freundschaft mit dem Auferstandenen zu leben, wenn man als Eheleute gemeinsam die heilige Messe mitfeiert, wenn man beichten geht, wenn man betet miteinander und füreinander, wenn man die Familie wirklich zur Hauskirche macht, wenn man auf diese Weise immer wieder Jesus in das eigene Leben mit hineinnimmt und den Auferstandenen teilhaben lässt. Und dann wird das Ja Gottes für uns auch fruchtbar. Wir aktivieren sozusagen eine große und mächtige Kraftquelle für unser eigenes Leben. Und wir können dieses gewagte Lebensprojekt angehen und bestehen. Und wir sind uns der Führung Gottes sicher, auch durch alles, was wir falsch machen, durch alle Klippen des Lebens und durch alles Scheitern hindurch. Dieses Jahr Gottes und sein Segen ist uns ständige Begleitung und Verheißung und ist ein Zeichen der Treue Gottes.
Herzlichen Dank, Pfarrer Filler, für diese Ausführungen zum Sakrament der Ehe. Und Ihre Ausführungen haben auch gleich Fragen aufgeworfen, denn es ist unser erster Anruf erreicht aus Dresden.
Herr Pfarrer, ich möchte keine Frage stellen, sondern ich möchte eigentlich etwas sagen, was dazugehört. Ich habe von der Bedeutung des Sakraments der Ehe, ist mir sehr spät, nach vielen Jahrzehnten Ehe, bewusst geworden, auch mit Hilfe von Radio Horeb, durch einen Vortrag von Pater Burb über das Ehesakrament. Und dieser Vortrag hat bewirkt, dass ich mit anderen Augen auf vieles reagiere seither, auf Probleme und Schwierigkeiten als vorher. Und das macht sich auch bemerkbar im Zusammenleben, im Positiv. Und ich möchte einen Spruch zitieren von einer Religionsphilosophin, die ich sehr verehre. Die hat einmal gesagt, sei gepriesen alle Zeit, du Schleifstein meiner Heiligkeit, kann jeder zum Ehepartner sagen. Das wäre mein Beitrag.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist ein sehr schönes Zeugnis, dafür, dass man auch nach vielen Jahren immer noch Neues entdecken kann und die Welt des Glaubens fruchtbar wird und uns Kraft gibt und das Leben lebendig macht. Und tatsächlich können wir zum Schleifstein für die Heiligkeit werden, gegenseitig. Das ist ja auch das Besondere, die besondere Herausforderung, finde ich, einer Ehe. Die Leute sagen immer zu mir als Pfarrer, oh, das ist ja bestimmt halt schwierig, sie müssen zölibatär leben und das ist ja nicht einfach. Und ich sage dann, naja, natürlich hat es seine eigenen Herausforderungen, aber auf der anderen Seite, ich muss mit mir selbst zurechtkommen und leben und dem lieben Gott. Wenn ich verheiratet wäre, dann ist es nochmal eine ganz andere Dimension, weil ich ja noch mit einem anderen Menschen und wenn ich eine Familie habe, noch mit mehreren anderen Menschen leben und zurechtkommen muss und ich muss sie zusammenraufen und diese Liebe muss immer neu wachsen, eine neue Stufe erreichen, ein neues Miteinander erreichen. Das ist eine ganz eigene Herausforderung und eine ganz eigene Schwierigkeit und sicher eine große und gute Möglichkeit, auf dem Weg der Heiligkeit voranzuschreiten.
Eine weitere Hörerin ist jetzt in der Leitung und hat eine Frage. Frau Huttmer, Sie können jetzt sprechen.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Einmal danke ich für den hervorragenden Vortrag. Und ich bin seit 2003 geschieden und doch nicht geschieden. Und wie soll ich das sagen? Ich bin so, Gott ist so treu, der ist mir treu, er ist auch meinem Ehepartner treu, wo weggegangen ist. Und ich kann das gar nicht auseinander tun. Und durch diese Treue von Gott her, kann ich so lieben, ich könnte jederzeit eigentlich heimgehen, wenn mein Mann das zulassen könnte. Und so kann ich auch meine ganze Familie immer mit reinnehmen. Das ist ja ein Seinsgeschehen. Das hört ja nicht auf, wenn man sagt, man ist geschieden. Nein, das hört nicht auf. Das vertieft sich noch. Das wird noch im Gebet. Ich kann ihn überall mit hintragen, in jede heilige Messe, in überall, weil Gott liebt ihn ja auch so sehr. Und wie könnt ihr den Mensch noch auf einmal nicht mehr lieben? Das kommt einfach dazu. Das vergisst man so oft, auch in der schweren Zeit, in der dunklen Zeit. Hält uns Gott, hält uns die Eucharistie. Jesus hat sich ja uns selber geschenkt. Ja, das wäre mein Beitrag.
Ja, vielen Dank dafür. Das ist ja ein großartiges Zeugnis, das natürlich eine wichtige Frage aufwirft, die jeder auf den Lippen hat. Was ist denn, wenn es nicht mehr klappt? Das ist ja eben die Realität unseres Lebens. Jeder kennt das in der eigenen Familie, im Bekannten- und Freundeskreis, dass eben auch diese gemeinsamen Lebensentwürfe zerbrechen und dass es eben dann darauf ankommt, wie ich damit umgehe und weiterleben kann, wie ich mit den Brüchen in meiner Biografie weiterleben kann, wie ich mit dem Scheitern weiterleben kann, wie ich weitermachen kann, wenn ich vielleicht selbst gar nicht schuld daran bin, dass etwas nicht funktioniert hat, dass was auseinandergeht. Die Kirche kennt ja auch die Möglichkeit, dass im konkreten Fall wenn das Zusammenleben, wie es so schön heißt, mit Tisch und Bett nicht mehr möglich ist, wenn man also sich trennen muss, da mag es manche Gründe dafür geben, dass ein solcher Schritt notwendig ist. Das aber, und auch die bürgerliche Ehescheidung ist ja eine Sache des bürgerlichen Gesetzes und nicht eine kirchliche Einrichtung, dass also die Kirche immer sagt, okay, wir müssen einfach an dieser Verheißung festhalten, auch dann, wenn ich in meinem persönlichen Projekt ein Scheitern erfahre und wenn es irgendwie auf krummen Wegen weitergeht und nicht auf geraden Wegen. Aber auch dann ist eben wichtig, ich habe diese Zusage Gottes und ich muss eben versuchen, dann damit umzugehen. Ich muss versuchen, ein Mensch zu sein, der weiterhin offen ist für die Liebe, der nicht verbittert, der nicht im Hass lebt, der versöhnt damit leben kann. Und das ist eine ganz große Herausforderung und ich glaube, dass einfach wir viel zu oft heute darüber streiten und darüber diskutieren, was so technische Aspekte diese Sache angeht. Dabei ist es für viele Menschen sehr viel hilfreicher zu erfahren, was Sie gesagt haben, dass man eben auch in einer nicht idealen Lebenssituation, in einem Zerbrechen eines persönlichen Projekts diese Zusage und Fürsorge Gottes erfahren und leben kann, dass man andere Menschen weiter mittragen kann aus dieser Liebe Gottes heraus und dass man einfach aus dieser Überzeugung leben kann, dass Gott uns auf allen Wegen führt, dass er immer weiß, was gut für uns ist und dass er vor allen Dingen am Ende alles gut machen wird und dass wir an diesem Plan Gottes, den wir so schlecht überschauen können, den wir nicht verstehen und den wir innerlich so oft ablehnen, dass wir davon ein Teil sein können. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Und da kann ich immer wieder nur jeden ermutigen, solche Erfahrungen einfach mitzuteilen, mit anderen Leuten zu sprechen. Man ist ja nicht alleine mit solchen Erfahrungen. Man hat ganz viele andere Menschen, die auch davon betroffen sind. Und hier einfach zu sagen, und das ist das, warum es der Kirche immer geht, es geht immer darum zu sagen, okay, auf der einen Seite bedeutet diese menschliche Art und Weise, wie Gott uns nahe kommt, dass es eben auch manchmal ganz menschlich zugeht und nicht alles ideal ist und manches wir auch als ungerecht und als blöd empfinden. Aber auf der anderen Seite geht es immer darum zu verkünden, was wirklich wichtig ist und was wirklich Fakt ist. Und Fakt ist einfach, dass die Liebe Gottes da ist und dass sie mächtiger ist als der Hass, als der Tod, als alles andere. Und dass wir diese Liebe haben und empfangen dürfen und dass wir aus dieser Liebe und Barmherzigkeit leben sollen und dass das unter allen Umständen möglich ist. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Da danke ich Ihnen für Ihren Beitrag und Zeugnis und ich kann nur alle ermutigen, das zu versuchen und sich gegenseitig auch im Gebet auf diesem Weg zu tragen.
Einen ganz herzlichen Dank auch für das Zeugnis von der Frau Huttmer, die sich hier eben gemeldet hat. Nun hat uns auch eine weitere Hörerin erreicht, die letzte leider für heute. Auch sie möchte noch ein Zeugnis geben und eine Rückmeldung.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Ich habe mit einer schon mal gesprochen, ich war 45 Jahre Pfarrhaushälterin.
Ach, also fürs erste ein Schleifchen aus dem Offenweg zur Heiligkeit.
Ja, den Spruch habe ich schon gehört, das ist ganz ein wahres Wort. Und das ist auch meine Lebenserfahrung. Ganz herzlichen Dank der Frau mit dem Zeugnis, möchte ich sagen. Und dann eigentlich, je älter das ich werde, desto mehr wird mir bewusst, was ich als... Ich habe auch zölibatär gelebt, wie die Priester eigentlich. Ne? Aber von denen wird ja nichts gesprochen. Oder viele, viele Menschen, die auch zölibatär leben. Und man macht alles zu einem Problem. Das Größte in meinen Augen ist die Glaubensunwissenheit. Und ich habe einen großen Schmerz, wenn die jungen Leute einfach jahrelang zusammenleben. Und jetzt muss ich noch gleich dazu sagen, ich bete jetzt sehr viel und bete alles stellvertretend und sage ihm, Herr, Sie haben die nicht erfahren. Ich möchte stellvertretend für Sie beten, weil Sie haben es heute schwer. Sie sind so vielem ausgesetzt. Und gerade wir, also ich muss sagen, dass ich oft im Pfarrhof auch mit verheirateten Menschen gesprochen habe, gerade Frauen, die sich bei mir ausgesprochen haben. Und ich war so dankbar, dass wir als Zölibatärlebende haben es oft viel leichter als wie die Verheirateten. Genauso wie Sie vorher schon gesagt haben, wir müssen unseren Glauben. Wichtig ist einfach, dass ich mich, es ist eine Gnade, es ist eine große Gnade, wenn man aus einer guten Wurzel gute Eltern leben darf. Aber immer, man muss auseinandersetzen und desto länger, dass ich bin jetzt allein im Haus, ich werde immer dankbarer. Ich werde immer dankbarer auch für das Schwere. Und gerade das Schwere ist das Schleifstein. Und ich bin, ja, und bin glücklich und dankbar für die vergangene Zeit. Und ganz herzlichen Dank für Ihre Sendungen. Es hätte noch viel zu sagen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist ein wahres Wort, was Sie sprechen. Und ich denke auch, das wird oft übersehen in diesen Diskussionen um den Zölibat. Erstens, wie Sie sagen, es gibt auch Menschen wie Sie, die eben keine Pfarrer sind oder Priester, sondern die sagen, ich wähle freiwillig auch diesen Weg, diese Lebensentscheidung und nicht zu heiraten. Aber es gibt eben auch ganz viele Menschen, die würden gerne heiraten, aber sie finden keinen Partner und sie finden nicht die große Liebe im Leben. Und das ist eben auch, ja, eine Begründung für die zölibatäre Lebensweise, dass wir im Grunde genommen sagen, wir sind auch stellvertretend für alle die Menschen da, die vielleicht gerne würden, aber die einfach niemanden finden. Das ist ja auch nicht eine Selbstverständlichkeit und ein Recht eines jeden Menschen, dass man einen guten, liebevollen Ehepartner findet und eine Familie gründen kann. Das ist eben auch eines der Kreuze, das wir tragen müssen. Und wir sind auch gemeinsam verbunden in dem großen Anliegen, dass wir einfach die Schönheit und die Großartigkeit und auch die praktische Hilfe unseres Glaubens für das tägliche Leben den Menschen wieder von Neuem nahebringen müssen. Es ist ja tatsächlich so, wir müssen das ganz nüchtern konstatieren, ohne uns künstlich aufzuregen, aber die allermeisten jungen Menschen leben heute zusammen, ohne verheiratet zu sein kirchlich. Das ist von früher diese wilde Ehe genannt hat. Es ist ja heute selbst in katholischen Kreisen ganz, ganz selbstverständlich. Es gibt kaum junge Paare, die vor der kirchlichen Hochzeit nicht zusammengelebt haben. Es ist ein Zeichen dafür einfach, wie sehr unser christlicher Glaube die Kraft verloren hat, die Gesellschaft und die Familien und die Menschen zu prägen. Und da ist es eben unsere Aufgabe, nicht zu jammern oder den Zeigefinger zu erheben, aber es ist unsere Aufgabe, aufzuzeigen, was denn andere Möglichkeiten sind, was Alternativen sind, vor allen Dingen, was Gott an uns tun will und dass er es auf menschliche Art und Weise tun will, dass seine Gnade und seine Hilfe immer ganz konkret werden in der Gemeinschaft der Kirche und ihren Sakramenten. Und das kann man zeigen durch das eigene Leben in erster Linie, durch das eigene Beispiel. Das ist die erste und beste Katechese und die erste und beste Verkündigung. Das versuchen wir auch gemeinsam durch unsere kirchliche Verkündigung, durch Radio Horeb, durch die Bemühungen, die wir machen. Und darin, denke ich, dürfen wir auch alle frohen Herzens wissen, dass wir auch in diesem Anliegen gemeinsam im Gebet vereint sind.
Wenn das mal nicht ein treffliches Wort jetzt auch hier zum Abschluss dieser Sendung ist. Ganz herzlichen Dank, Pfarrer Filler, jetzt dafür für diese Antwort und auch Ihnen allen fürs Dabeisein und auch für die Rückmeldungen. Lieber Pfarrer Filler, dürfen wir Sie zum Abschluss dieser Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten, vielleicht einfach alle Menschen, die in diesem Stand leben, die auf dem Weg dahin sind, die damit ringen, da besonders einschließen.
Das wollen wir gerne machen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Noch einmal ganz herzlichen Dank und auf Wiederhören, Herr Pfarrer.
Auf Wiederhören.
Und auch ich verabschiede mich von Ihnen, sage bis zum nächsten Freitag beim Grundkurs des Glaubens Adieu und gebe jetzt wieder ab an meine Kollegin Claudia Kiesel. Sie ist hier schon neben mir im Balderschwanger Studio. Am Mikrofon jetzt war für Sie Astrid Mooskopf.